HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Wenn er in fremde Länder reist, will er keine Sehenswürdigkeiten besichtigen, sondern in die Wohnzimmer der Menschen gucken. Stefan Ort, Reisebuchautor und Couchsurfer. Nach Russland und dem Iran war er jetzt in China unterwegs und hat gestaunt über die Digitalisierung, die dort im Eiltempo voranschreitet, über Datensammelwut und Überwachung der Menschen und wie gelassen die Chinesen damit umgehen. Und er hat sich gefragt, was kommt da auf uns zu, wenn China in Zukunft das Weltgeschehen immer mehr prägt? Stefan Ort ist heute zu Gast in HR Info, das Interview. Herr Ort, ich möchte am Anfang einen kleinen Check mit Ihnen machen, wie sehr China auf Sie abgefärbt hat bei Ihrer Reise durch die Wohnzimmer der neuen Supermacht, wie Sie so schön schreiben. Ich nenne Ihnen jetzt immer zwei Begriffe und Sie sollen sich ganz spontan entscheiden, was besser zu Ihnen passt. Okay?
Okay, alles klar. Können
okay.
wir machen.
Hamburg oder Shanghai?
Hamburg.
Warum?
Weil die Luft besser ist und weil ich doch mich da sehr wohl fühle. Seit 10 Jahren wohne ich jetzt in Hamburg und es ist eine ganz tolle Stadt.
Tischtennis oder Fußball?
Eindeutig Fußball. Also ich habe Tischtennis vor 20 Jahren mal gespielt, aber
nicht
besonders gut. Aber
das ist doch der Nationalsport in China.
Ja, tatsächlich. Ich habe nicht einmal Tischtennis gespielt, ganz verrückt. Aber ich habe mich nicht getraut, weil ich bei einer vorherigen China-Reise das mal den Fehler gemacht habe tatsächlich. Und ich wurde so abgezogen. Also habe da wirklich keinen Ball fast gesehen vom Typen, der, glaube ich, 10 Jahre jünger war als ich. Also musste diesmal nicht nochmal sein, diese Demütigung.
WeChat oder WhatsApp?
Habe ich natürlich beides installiert. Also ohne WeChat geht es wirklich gar nicht in China. Jeder Kontakt, den man hat, verwendet WeChat. Und es gibt dort Bezahlfunktionen. Man kann ein Auto kaufen, eine Versicherung abschließen, eine Hochzeit organisieren. Es ist halt so eine Allround-App, die das ganze Leben bestimmt. Was natürlich auch ein bisschen gruselig ist, weil die Transaktionen dort auch beim Staat halt landen. Also der hat einen gewissen Einblick da, was man da so treibt.
Mhm. Schwein oder Hund auf dem Teller?
Auf jeden Fall Schwein. Also die eine Erfahrung, wo es auf meiner Reise Hund gab, das muss ich nicht nochmal haben.
Das ist ja eins dieser typischen Klischees über China. Ach, ja. Aber Ihnen ist es ja wirklich passiert. Da waren Sie auf dem Dorf und haben einen gewissen Charlie besucht, einen Englischlehrer. Der hat bei seiner Familie auf dem Dorf noch gelebt. Und die Eltern haben für sie ein schönes Festessen veranstaltet.
Ganz genau, war eine ganz große Ehre und es war tatsächlich die Begrüßung gleich am Anfang. Hey, wir freuen uns total, meine Eltern haben extra den Hund für dich geschlachtet. Und also das war das Erste, was ich von ihm zu hören bekam, als er mich an der Busstation dort abholte. Und also wer die chinesische Mentalität ein bisschen kennt oder mal eine Familie in China erlebt hat, der weiß, dass man da auch sehr dazu gedrängt wird, dann besonders viel zu essen. Und das ließ sich dann nicht vermeiden.
Also ich stelle fest, es steckt noch nicht so viel China in Stefan Ort, würde ich mal zusammenfassen. Sie haben auf dem Dorf dieses ganz traditionelle, altmodische China kennengelernt, wo zum Beispiel noch Hunde oder auch Katzen verspeist werden. Aber Sie waren auch in ganz super modernen Metropolen, wo man heute schon sozusagen die digitale Zukunft erprobt. Was hat Sie da am meisten überrascht?
Also es ist einfach wahnsinnig eindrucksvoll, wenn man in eine Stadt wie Shenzhen kommt, eine 12 Millionen Einwohnerstadt, die vor 40 Jahren 30.000 Einwohner hatte und die inzwischen so eine Art Vorreiter ist, was diese digitale Entwicklung angeht. Und dort zahlt zum Beispiel wirklich kein Mensch mehr mit Bargeld. Und ich fühlte mich wahnsinnig altmodisch, wie jemand aus der Steinzeit, wenn ich dann mühsam so meine Scheine hervorkrame und alle um einen rum zahlen halt mit WeChat oder Alipay, wie es dort heißt, und haben oft gar kein Bargeld mehr in der Tasche, wenn sie das Haus verlassen. Also das ist schon eine Entwicklung, die total im Alltag auch angekommen ist. Und man hat dort das Gefühl, dass wir in Europa ziemlich behäbig und ziemlich hinterher sind. Es gibt in Shenzhen 16.000 Elektrobusse und 12.000 Taxis, die mit Batterie betrieben sind. In Deutschland gibt es 100 Taxis, die mit Batterie betrieben sind. Also da kriegt man schon mal mit, was für ein Tempo dort in dem Land vorgelegt wird.
Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, dass man überall von Videokameras überwacht wird. Selbst als Fußgänger kann man geblitzt werden.
Ja, das habe ich tatsächlich erlebt. Das war auch in Shenzhen. Ich hab die Welt nicht verstanden. Also lauf da durch so eine Seitengasse und plötzlich blitzt es. Und ich dachte, wahrscheinlich macht jemand ein Foto hier irgendwo. Hab dann aber gesehen, dass da diese Kamera hing. Bin auch noch dreimal da vorbeigegangen, um es wirklich auch zu überprüfen als guter Journalist, ob es diese Kamera war. Und da werden wirklich dann Fußgänger geblitzt an diesem Ort, der sich ganz nah an einem Rotlichtviertel befindet. Also meine Vermutung ist, dass man vielleicht da so ein bisschen das Gefühl haben soll, ja, da wird schon aufgepasst, wo die Leute so hingehen und was die so in ihrer Freizeit tun.
Und das Ganze funktioniert technisch irgendwie im Hintergrund mit Gesichtserkennung und Daten, die über einen gesammelt werden?
Genau, also diese Gesichtserkennungssoftware ist auch schon ziemlich weit entwickelt. Es wird zentral gesammelt in einer Datenbank, alle Gesichtsdaten der Chinesen sozusagen, auch abgeglichen dann mit den Pässen. Also da entsteht täglich ein immer größerer Datenschatz. Und es gibt wieder in Shenzhen auch zum Beispiel eine Ampel, wo man, wenn man über Rot geht, gleich fotografiert wird. Das Gesicht wird mit der Datenbank abgeglichen und dann wird der Sünder dort gleich auf einem Bildschirm gezeigt. Also so ein öffentlicher Pranger, wow, ist dort. In Zukunft wird man wahrscheinlich sogar dann direkt die Strafe automatisch per WeChat bezahlen, in dem Moment, wo man rübergeht. Also das ist keine totale Fiktion, das wird es wahrscheinlich bald dort geben. Und das ist schon ganz schön beängstigend und ja, gleichzeitig fortschrittlich. Ich hoffe nicht, dass das der Fortschritt ist oder die Richtung ist, in die es sonst geht auf diesem Planeten.
Wie gehen denn die Menschen dort mit diesen neuen Technologien im Alltag um? Haben sie da Angst gespürt oder Skepsis?
Skepsis schon manchmal, gerade bei Leuten, die eben auch ausländische Medien lesen, was jetzt zum Beispiel dieses Social Credit System angeht. Also die Idee, dass man alle digitalen Äußerungen und Transaktionen irgendwie auch noch mit Punkten bewertet und dass das dann Konsequenzen für das Leben hat. Aber generell hatte ich den Eindruck, dass die Menschen doch einigermaßen sorglos damit umgehen. Sie sagen halt, solange ich kein Verbrechen begehe, passiert mir auch nichts. Und die Grundidee ist ja, dass auch Verbrecher zum Beispiel gefasst werden und dass zum Beispiel in der Öffentlichkeit Verbrechen kaum noch möglich sind durch die ganzen Kameras. So verkauft es auch die Propaganda die ganze Zeit. Und dadurch klappt es tatsächlich, dass die Leute doch einigermaßen sorglos sind und da nicht in totaler Angst leben. Es gibt natürlich eine Gruppe von etwas aufgeklärteren Menschen, die sich sehr damit beschäftigen und die spüren da schon, dass das in die falsche Richtung geht.
Sie haben gerade das sogenannte Social Credit System erwähnt. Das ist eine Art digitales Bewertungssystem, das gerade in größeren Städten getestet wird. Wie funktioniert das? Was muss man sich darunter vorstellen?
Also es ist wie eine App, zum Beispiel Geldtransaktionen. Wenn ich meine Miete pünktlich zahle, gibt das Bonuspunkte. Wenn ich es nicht tue, verliere ich Punkte zum Beispiel. So ganz einfache Sachen. Und es gibt dann kleine Belohnungen, zum Beispiel, dass man kein Pfand hinterlegen muss, wenn man ein Fahrrad ausleihen will oder so kleine Sachen. Also es geht erstmal primär um so eine Art Kreditwürdigkeit, so ein bisschen wie ein Schufa-Prinzip. Eine Schufa gibt es dort nämlich nicht, aber es wird halt noch weiterentwickelt und es soll eben dann auch die politische Meinung mit einfließen, zum Beispiel, ob man Freunde hat, die eine regimekritische Meinung haben und sowas würde dann eben auch, also ob man mit diesen Freunden interagiert auf WeChat zum Beispiel. Und das soll eben in Zukunft auch in diese Punktewertung einfließen. Und man kann das weiterdenken. Also das ist schon wahnsinnig gruselig, wo sowas natürlich hinführen kann.
Ja, also das geht in Richtung totale Überwachung.
Absolut, ja.
Und trotzdem haben Sie sich per Couchsurfing mit einer Polizistin angefreundet. Hatten Sie keine Angst, dass man die Frau auf Sie angesetzt haben könnte?
Ja doch, das war meine erste Assoziation. Die habe ich auch ganz am Anfang gleich kennengelernt, in der ersten Woche der Reise. Und sie hatte sich von sich aus gemeldet. Also ich hatte sie nicht angeschrieben, sondern sie hat sich bei mir gemeldet und gesagt, ob wir uns nicht mal treffen sollen. Und ich habe dann überlegt, ob ich das machen soll. Und sie sah ganz gut aus. Und dann habe ich irgendwann entschieden, dass ich es doch mache, dass ich sie mal treffe. Und es war sehr komisch. Sie fing dann gleich an, mich mit ihrer Gesichtserkennungssoftware auf dem Handy zu fotografieren, nur um mir das mal so zu zeigen, wie das ist. Und bei mir waren auch alle Alarmglocken an. Aber nach und nach haben wir uns tatsächlich ganz gut angefreundet und sind später noch zusammengereist. Und ich dachte irgendwann, okay, wenn das jetzt eine Überwachungsaktion ist, vielleicht finde ich das noch raus mit der Zeit. Und dann habe ich auch gutes Material fürs Buch. Und gucken wir mal, was hier passiert.
Stefan Orth, in HR Info das Interview, Reisebuchautor und Profi-Couchsurfer. Zuletzt ist er durch China gereist, und zwar durch die Wohnzimmer der neuen Supermacht, wie Sie schreiben. Es war ja eine Ausgangsfrage, die Sie sich gestellt hatten, und zwar, wie sich der technische Fortschritt auf die Menschen auswirkt und was da vielleicht auf uns zukommt in Zukunft, wenn China immer mehr das Weltgeschehen prägt. Wie ist denn Ihre Antwort darauf, die Sie gefunden haben?
Also eine Sache, die ich sehr interessant fand und wo wir vielleicht in Europa wirklich was von lernen können. Ich hatte immer wieder das Gefühl, dass das Chinesen den Fortschritt oder beziehungsweise die Veränderung, dass die Welt in ständigem Wandel ist, dass sie das als etwas Natürliches wahrnehmen, eine Sache, an die man sich anpassen muss. Und in Europa dagegen habe ich das Gefühl, dass die Leute eigentlich immer diesen Traum haben, dass eigentlich alles so bleiben sollte, wie es ist, aber halt so ein bisschen Fortschritt nebenher ist in Ordnung, aber grundsätzlich sollte sich eben nicht zu viel ändern, und das wünscht man sich ganz stark und ist damit vielleicht auf die Entwicklung, die sich jetzt so wahnsinnig beschleunigt in den letzten 10, 20 Jahren, ist man vielleicht da gar nicht so gut drauf vorbereitet wie die Chinesen dort. Und das finde ich ist eigentlich, das war eine sehr interessante Beobachtung, die mir dort so mit der Zeit erst kam.
Also kann man auf China gucken als so eine Art Labor für Europa oder für Deutschland?
Teilweise bestimmt schon. Also natürlich werden wir der technologische Fortschritt, der passiert einfach gerade. Es werden Dinge entwickelt, es gibt Möglichkeiten, die es vor 20 Jahren noch nicht so gab, und irgendwie muss man sich dazu verhalten. Also gerade was zum Beispiel Big Data angeht. Und da gibt es einige Punkte, die zum Beispiel in der Forschung einfach notwendig sind, um schneller forschen zu können, um bessere Ergebnisse zu haben, kann man, wenn man mehr Daten von der Bevölkerung hat, schneller zu Ergebnissen kommen. Und da ist China uns voraus, weil es einfach nicht so viele Beschränkungen gibt. Es gibt keine Ethikkommissionen, die so stark sind. Es gibt nicht solche extremen Einschränkungen, was man alles machen kann. Und ja, man muss sich dazu schon verhalten. Auch die Frage mit so einer Überwachung. Also wir nehmen bei uns in Kauf, dass sicher hunderte Verbrechen in der Öffentlichkeit nicht aufgeklärt werden, weil wir diese Kameras nicht überall hängen haben. Ist das verantwortungsbewusst? Man muss, also das sind Themen, die man diskutieren kann und wo man eine Antwort finden muss, weil technisch eben doch sehr viel möglich ist.
Schauen wir ein bisschen auf das Couchsurfing, das Sie ja relativ professionell betreiben. Es gibt ein weltweites Netzwerk im Internet, wo man nach einer Schlafmöglichkeit im Ausland suchen kann. Ich habe mich mal spaßeshalber bei so einer Plattform angemeldet, weil ich mal gucken wollte, was geht da so ab. Mhm. Und weil ich ehrlich gesagt gedacht habe, man sieht Fotos von Wohnungen und von den Betten, wo man auch unterkommt. Aber ich habe eigentlich meistens nur Profilbilder vom jeweiligen Anbieter gefunden. Woher weiß ich denn dann, ob die Person zu mir passt? Wie entscheidet man sowas?
Also ich mache das seit 15 Jahren insgesamt habe da, glaube ich, jetzt inzwischen ein ganz gutes Bauchgefühl entwickelt, ob jemand mir sympathisch ist oder nicht. Man hat eben dieses Online-Profil und sieht dort einige Informationen über Hobbys, einfach wie sich jemand darstellt. Ich finde auch, wenn jemand 10 Fotos postet, da sieht man auch schon an der Art der Bilder oft, wie sich jemand vielleicht selber sieht oder was das so ein bisschen für ein Typ ist. Und dann gibt es noch ein Bewertungssystem, wo andere Gäste, die schon da waren oder die diese Person getroffen haben, sagen, wie es war. Und aus der Kombination von all dem und dann vielleicht noch, wenn man auf die E-Mail guckt, die jemand dann schreibt, ob das nett klingt, ob das persönlich formuliert ist, kann ich doch, glaube ich, ganz gut schon im Voraus sehen, wen ich da so vor mir habe und ob das irgendwie passt.
Da muss ich Sie jetzt gleich mal drauf festnageln. Ich möchte mal Ihr Bauchgefühl ein bisschen testen. Okay. Und zwar würde ich das gern mit Hilfe unserer Interviewbox machen. Die habe ich hier neben mir stehen. Mhm. Da tun wir in jeder Sendung etwas rein für unseren Gesprächspartner. Und da Sie uns aus einem Studio in München zugeschaltet sind, habe ich Töne für Sie reingetan. Sind Sie bereit, den ersten anzuhören?
Natürlich.
Gut,
gerne.
Dann öffne ich die Box. Mhm. Hier kommt Ton 1.
Hallo, mein Name ist Tom, ich bin 19 Jahre alt, ich studiere gerade und wohne in Gütersloh. Ja, habe eine 25 Quadratmeter Wohnung, ein Zimmer und bin Gamer. Du kannst bei mir auf dem Boden pennen, nimm dir einfach einen Schlafsack mit, dann soll das passen. Mein Zimmer ist nicht so aufgeräumt, wenn es dir nichts ausmacht. Ich bin die Hälfte der Nacht am PC.
Tom ist ein potenzieller Gastgeber, ne?
Ja, und da würde ich jetzt gleich den Unterschied machen. Wenn es für ein Buchprojekt ist, würde ich sofort hinfahren. Wenn es privat ist, würde ich auf keinen Fall hinfahren. Also da ist dann auch noch ein gewisser Unterschied, weil ich natürlich, wenn ich drüber berichten will, dann gucke ich nicht nur nach Sympathie und nicht nur danach, ob das vielleicht der netteste Mensch auf der Welt ist, sondern wenn es so ein bisschen skurriler klingt, bin ich vielleicht auch dabei.
Es kommt noch was anderes für Sie. Vielleicht passt das ja besser.
Ja, hallo, ich bin Victoria. Ich bin 55 Jahre alt, bin Krankenschwester, komme aus Alicante und ich arbeite viel im Schichtdienst. Ich habe 2 Kätzchen, die müssten mal gefüttert werden dann und es wäre auch schön, mit denen mal zu spielen. Ich habe eine Dachmansarde. Als Gegenleistung darfst du dann hier übernachten. Bueno, hasta luego.
Wie sieht's mit ihr aus?
Ja, könnte ich mir vorstellen, dahin zu fahren. Das klang so, als wäre ich dann allein in der Wohnung mit den Katzen, ne? Und sie ist weg.
In China hatten sie ja auch so ein Katzenabenteuer, ne?
Ja, das war zum Glück mit Vorwarnung. Also die haben gesagt, ja, kannst gerne kommen. Wir haben aber nur 25 Quadratmeter und wir haben 5 Katzen. Und die sind in dem Wohnzimmer, in dem du auch schlafen wirst. Ist das okay? Und dann komm gerne vorbei. Und da habe ich natürlich zugesagt, weil die klangen einfach sehr nett und ich denke dann natürlich im Hinterkopf auch mal ein bisschen an die Geschichten, die ich erzählen will davon. Ich weiß ja im Voraus, dass ich ein Buch schreiben werde. Jetzt, also zumindest bei dieser China-Reise, war das im Voraus klar und da habe ich natürlich dann, war kurz schockiert und habe mich dann sehr drauf gefreut und gedacht, ach, das wird sicher irgendwie lustig.
Mhm. Also, Sie würden lieber zu Victoria aus Alicante gehen?
So weit wäre sie in Führung, ja, tatsächlich.
Mhm. Welche Sorte Mensch reizt Sie generell? Also, worauf achten Sie, wenn Sie sich bei jemandem zu Hause einquartieren? Also nur, dass man dann später vielleicht eine coole Geschichte drüber schreiben kann? Oder ist das noch was anderes?
Naja, generell jemand, der was Besonderes macht. Also wenn jemand jetzt Zirkusartist ist oder ich hatte einen Wahrsager, da habe ich mich wahnsinnig geärgert. In China, den hätte ich ganz am Anfang der Reise, wäre das in Shenzhen schon gewesen. Und der hat gesagt, er ist Wahrsager und kann in die Zukunft sehen mit ganz vielen, ganz tollen Methoden. Und ich habe gedacht, das wäre ein Traum, den zu treffen und das noch am Beginn des Buches und dann nach und nach so abzuarbeiten, was der mir alles vorhersagt. Und der hat sich leider nicht zurück, beziehungsweise der hat abgesagt. Und das ist natürlich die Sache. Man kann nicht immer sicher sein, dass man auch eingeladen wird, egal wie freundlich man dann ist in der Ansprache per E-Mail.
Aber dass ein Gastgeber eine Gegenleistung fordert fürs Übernachten, das ist normal. Das haben sie ja auch in China ständig machen müssen, ne?
Nee, das ist eigentlich nicht so üblich, aber in China habe ich es öfter gesehen tatsächlich. Mhm. Also da ist es sehr verbreitet, dass zum Beispiel junge Eltern eine Couch anbieten und sagen, dafür soll der Gast jeden Tag eine Stunde Englisch sprechen mit dem Sohn oder mit der Tochter. Obwohl natürlich die Grundidee von Couchsurfing schon ist, dass es nicht immer alles auf Gegenleistungen und diesem Ausgleich basieren soll.
Hein, für das Interview mit Stefan Orth, Reisebuchautor und erfahrener Couchsurfer. Gerade ist Teil 3 seiner Couchsurfing-Trilogie herausgekommen nach Russland. Und im Iran ist er 2018 3 Monate lang als Couchsurfer durch China gereist. Herr Orth, Sie haben viele Jahre lang als Reiseredakteur bei Spiegel Online gearbeitet, bevor Sie dann vor gut 3 Jahren freiberuflicher Autor wurden. Das hat auch etwas zu tun mit Ihrem Großvater und seiner Grönland-Expedition vor über 100 Jahren. Wie sind Sie auf diese Geschichte gestoßen?
Ja, bei uns lag ein Tagebuch seit vielen Jahren immer im Schrank in dem Haus meiner Großeltern, wo es um eine Grönland-Expedition meines Opas ging. Und wir wussten davon, dass es diese Expedition gab. Ich habe mich nie total dafür interessiert, ist halt der Opa, ne? Was wird das schon sein? Irgendwann aber dann doch mal angefangen, darin zu blättern in diesem Tagebuch. Und dann kam da eine Abenteuergeschichte zum Vorschein, wie Scott und Amundsen damals. Also im Jahr 1912 ist er mit einer vierköpfigen Expedition quer über das grönländische Inlandeis gelaufen mit Schlittenhunden und Zelten und hat da die irrwitzigsten Abenteuer erlebt, sein Leben riskiert, mein Leben auch riskiert, ohne es damals noch zu wissen sozusagen. Also das war unfassbar spannend, das zu lesen. Und das hat mich so gefesselt, dass ich dann gesagt habe, jetzt ist auch noch 100 Jahre Jubiläum dieser Tour, jetzt versuche ich das nachzumachen.
Das war so der Startschuss für Ihre sehr erfolgreiche Karriere dann als Autor. Sie haben versucht, diese Expedition ja nachzumachen, sind aber leider gescheitert. Woran lag's?
Ja, das war sehr bitter. Wir haben uns sehr lange darauf vorbereitet und waren, also sportlich einerseits, Ausdauertraining, Krafttraining habe ich monatelang extrem betrieben, um das halt schaffen zu können, weil wir da mit Pulkerschlitten unterwegs waren, die 120 Kilo wiegen, die man dann auf Skiern hinter sich herzieht. Und von diesen Schlitten sind leider zwei kaputt gegangen, schon in den ersten Tagen der Expedition. Und das war wahnsinnig ärgerlich, weil wir ab dem Punkt sagen mussten, damit geht es nicht weiter. Wir können noch ein paar Tage weiter aufs Eis gehen, aber die ganze Überquerung ist damit nicht machbar. Die Dinger brechen bald durch.
Und juckt es Sie, das nochmal zu versuchen?
Ja, eigentlich total. Und es war für dieses Jahr sogar geplant, das nochmal zu machen. Ich kriege es leider zeitlich nicht hin und ich hoffe immer noch, dass es nochmal eine Möglichkeit dazu gibt. Die Ironie ist natürlich irgendwie ganz schön, dass mein Opa vor 100 Jahren mit dem absolut anderen Equipment, mit Rentierfell, Schlafsäcken, mit Hammer und Holz, also mit Nägeln und Holz wurde da repariert, wenn was kaputt war am Schnitten, dass die es geschafft haben und wir mit unserem Hightech-Equipment heutzutage versagen.
Das ist echt der Hammer.
Also für das Buch, was ich darüber gemacht habe später, war das eine ganz schöne Ironie, aber in dem Moment, als dieses Scheitern klar wurde, fühlte es sich natürlich überhaupt nicht gut an.
Wenn wir jetzt mal was ganz Gewagtes machen und Grönland und China miteinander vergleichen, was übt einen besonders großen Reiz auf Sie aus?
Also das sind natürlich zwei Länder, die man ganz schwer vergleichen kann. Ich fände es interessant, die Fläche mal zu vergleichen. Grönland hat, glaube ich, ungefähr 80.000 Einwohner und China hat 1,4 Milliarden. Das ist schon ein Wahnsinnsunterschied. Einfach in Grönland gibt es eine derartige Weite und so viel komplett unbewohntes Gebiet, eine Kargheit, kein Internet. Also es ist wirklich eine komplett andere Stimmung. Ich glaube, gegensätzlicher können zwei Länder kaum sein als die beiden.
Und was finden Sie anziehender?
Ja, ich bin Grönland total verfallen durch diese Familiengeschichte, muss ich sagen. Und seitdem ich da war, ich bin jetzt fast jedes Jahr auch nochmal dort, weil diese Natur dort einfach so eine Anziehung auf mich ausübt. Und diese Einsamkeit und dieses Schroffe, es ist ja ein bisschen so wie in den Alpen in der letzten Eiszeit. Also eine total schroffe Natur, wo noch kein Weg angelegt ist und noch keine Beschilderungen für Touristenattraktionen da sind. Was in China ja zum Beispiel viel zu extrem oft betrieben wird. Da ist jede Bergtour ist da so angelegt, dass man Treppenstufen hat überall und Geländer und es kann einem quasi gar nichts passieren. Überall sind Warnschilder und es wird vorbereitet für tausende Touristen am Tag. Und so etwas findet man in Grönland natürlich nicht.
Wie muss man sich Ihr Leben als Reisebuchautor eigentlich vorstellen? Ist das so eine Art Nomadenleben? Haben Sie überhaupt noch ein festes Zuhause?
Ich habe eine Wohnung in Hamburg tatsächlich, die aber zum Beispiel letztes Jahr für 7 Monate dann untervermietet war. Also 3 Monate lang war ich in China unterwegs für das Buch. Dann war ich 4 Monate in Italien, in den Alpen, habe dort über Airbnb mir ein kleines Apartment gemietet und da eben geschrieben, weil ich einfach ganz draußen sein wollte aus dem Alltag und mich nur auf dieses Buchprojekt fokussieren wollte. Das ist für mich ganz wichtig. Und dementsprechend bin ich weniger als die Hälfte des Jahres auf jeden Fall zu Hause. Jetzt stehen ganz viele Lesungen und Vorträge an in Deutschland. Also da werde ich jetzt das eigene Land noch ein bisschen kennenlernen, wenn ich China präsentiere. Und das ist auch immer ganz spannend, weil ich da Orte kennenlerne, die ich sonst auch nicht besuchen würde.
Dankeschön, Stefan Orth.
Sehr gerne.
Sein Buch Couchsurfing in China durch die Wohnzimmer der neuen Supermacht ist im Piper Verlag erschienen. Das war hr-info das Interview. Den Podcast und alles, was Sie wissen müssen zu dieser Sendung, finden Sie auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.